Heute ist Montag, der 23. März. Herzlich willkommen zur Opening Bell, featured per Handelsblatt mit mir, Patrick DeWayne. Was für ein Bounce. Um 12.25 Uhr unserer Zeit hat Donald Trump, der am Wochenende noch sehr eskalierende Töne in Richtung Iran-Krieg und Iran-Eskalation schob, mit 2 Tagen, 48 Stunden Ultimatum, jetzt zurückgerudert. 5 Tage Ultimatum. Man möchte mit dem Iran sprechen. Der Markt daraufhin schon vorbörslich der Dow plus 1000 Punkte und auch jetzt zum Handelsbeginn alle wichtigen Indizes deutlich im Plus. Was ansonsten noch wichtig ist und was die Details sind, darüber spreche ich jetzt. Hallo, liebe Freunde, was soll ich sagen? Es ist einer dieser Tage, wo du dir echt so denkst, so sag mal, okay, du sitzt in deiner Vorbereitung, bereitest dich auf den Montag vor, hast ein Wochenende hinter dir, wo du so denkst, oh mein Gott, alles schlecht, alles wird nur schlecht. Du liest Kommentare unter den Videos der letzten Woche, wo jemand sagt, jetzt gehen wir im DAX 12.000 bis 16.000 und du denkst so, okay, wow, krass, ja, wer weiß, who knows. Und dann kommt Trump und rudert zurück. Und zwar zumindest er rudert zurück. Es gibt wohl keine bestätigten Gespräche seitens der Iraner. Das ist im Moment, für den Moment steht das noch aus. Aber der Markt, unfassbar, von minus 700 im Dow auf plus 1000 Punkte im Future vorbörslich. Das sind Bewegungen, das, ganz ehrlich, wir sind hier, also, es ist die größte Börse der Welt mit der meisten Marktkapitalisierung, die Wall Street. Aber diese Bewegungen sind natürlich auch kein Indikator dafür, dass wir jetzt schreien, Yippie, yeah, da ist mein Geld sicher. Das ist mal wieder, oh, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist unfreaking fassbar. Jeder freut sich natürlich erstmal über steigende Kurse, weil wir sind ja als Privatpersonen aller long, ja, sozusagen. Wenngleich ich auch immer früher, als ich noch im Eigenhandel war, gerne mit der Angst der anderen Marktteilnehmer gespielt habe. Und wenn die Hose voll war, bin ich short gegangen oder habe auf fallende Kurse gesetzt. Und das ging immer recht schnell. Aber ich war natürlich am Ende, weil ich ein Menschenfreund bin, auch jemand, der gesagt hat, gut, ich mache da meine Position zu. Ich habe relativ schnell in kurzer Zeit Geld verdient und so. Aber wir sind natürlich alle Long-Kandidaten. Buy the dip liest man immer wieder. Und jetzt kann der eine oder andere sich schon freuen, denkt er, oh, ich habe recht gehabt. Buy the dip war super. Ja, abwarten, sage ich nur. Ich würde, und bevor ich jetzt auf die einzelnen Themen des heutigen Tages zu sprechen komme, Vorsicht walten lassen. Wenn es nach oben läuft, ist doch schön. Wenn ihr damit Geld verdient, weil ihr jetzt erst long gegangen seid am Ende der Woche, weil ihr gesagt habt, ey, ich bin so smart, übers Wochenende kann ich mir nicht vorstellen, dass alles schlecht wird. Und ich sag mal, bis 11.30 Uhr war der auch auf den falschen Dampfer unterwegs. Aber um 12.25 Uhr, da kam halt Donald Trump und hat euch finally eine Freude gemacht, ein Ei ins Nest gelegt, im positiven Sinne, ist ja bald Ostern. Ach Gott, was für ein Markt. Und du sitzt da, bereitest dich vor und dann musst du komplett alles umschreiben. Denn zum Wochenstart bekommen die Märkte genau das, was sie hören wollten. Donald Trump, ja genau, er rudert zurück und die Börsen, sie feiern es. Heute geht es eigentlich, wenn man ehrlich ist, zu dem, was ich gerade eingangs schon sagte, aus dem Kopfschütteln komme ich nicht heraus, um 5 Punkte. Den Iran-Konflikt und die Ölpreise, die einbrechen, Aktien, die kräftig anziehen. Und die Frage, ist das jetzt eine Rallye mit Substanz oder die Möglichkeit, Stärke abzuverkaufen? Und was bedeutet das eigentlich alles für die Inflation, für das Sentiment und die wichtigen Aktien-Stories? Heute Morgen, ich habe es gerade gesagt, 12.25 Uhr erklärte Donald Trump, die USA und der Iran hätten sehr gute und produktive Gespräche über ein Ende der Feindseligkeiten geführt. Und zwar mit dem Hinweis schon in den letzten 2 Tagen. Gleichzeitig setzt Trump auf die geplanten Angriffe auf die iranischen Kraftwerke und Energieinfrastruktur für 5 Tage aus. Eben noch Ultimatum, 48 Stunden. Ihr kennt. Es tut mir leid, Freunde. Wer mit mir hier in der Opening Bell unterwegs ist, der muss sich auch an Filmzitate gewöhnen. Ihr kennt doch den Film 48 Stunden, ne? Mit Eddie Murphy und wieder 48 Stunden. Es tut mir leid. Das ist auch so eine Übersprungshandlung. Wenn man irgendwie diesen Wahnsinn, der da an den Kapitalmärkten gerade passiert und politisch, wenn man den irgendwie versucht, emotional zu verarbeiten, kommt manchmal, also bei mir vor allen Dingen, immer viel Lachen raus. Das ist nicht, weil es so lustig ist, sondern weil ich gar nicht weiß, wohin mit meinen Gefühlen. Andere Leute werden aggressiv, fangen an zu flennen und ich lache halt. Naja, Ja, und wieder 48 Stunden, könnte man sagen. Nur jetzt bekommt Donald Trump und die Bevölkerung der Iran noch ein bisschen mehr. Denn die Börse interessiert eigentlich aktuell weniger. Sind die Gespräche jetzt wirklich belastbar? Entscheidend für den Moment zumindest, und das ist die gute Nachricht, ist das Signal. Trump verlässt vorerst diesen Eskalationspfad. Und ganz ehrlich, das macht auch Sinn, denn die wirtschaftlichen Risiken der Lage sind schlicht zu groß geworden. Öl, Inflation, Lieferketten, Transport, Wachstum, alles hängt gerade an einem sehr, 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 sehr dünnen Faden. Und Trump mag politisch vielleicht erratisch sein, aber sein Instinkt zur Selbsterhaltung ist doch ausgeprägt. Und genau dieser Instinkt sagt ihm offenbar, jetzt nicht weiter Richtung Abgrund, das ist scheiße. Ob die Gespräche jetzt tatsächlich stattfinden, ob sie substanziell sind, das bleibt natürlich erstmal offen zum jetzigen Zeitpunkt. Es spricht alles für indirekte Kontakte. Aber dem Markt reicht es für den Moment, dass Trump seinen Fuß vom sprichwörtlichen Gas nimmt. Ist wahrscheinlich ein Verbrenner. 12-Zylinder. Egal. Das sieht man sofort auch beim Öl und den Preis, den möchte ich euch mal mitbringen. Also erstmal die 10-jährigen Treasuries. Die sind natürlich, wir waren über 4,42%. Jetzt sind wir Gott sei Dank wieder ein bisschen runtergekommen, Guys. Auch da runter vom Baum. Ganz wichtige Nachricht. Wenn wir uns aber diese Treasuries mal angucken, in den letzten Tagen, da haben wir mal einen etwas längerfristigeren Chart mitgebracht, damit ihr mal seht, was eigentlich so passiert ist seit dem April. Weil das ist ja unsere, wie soll ich sagen, unser Liberation Day Fetisch, den wir hier an den Tag legen, und die 10-jährigen Staatsanleihen. Also ziemlich genau am 7. April, kurz nach meinem 49. Geburtstag, sind wir auch bei den 10-jährigen Anleihen auf dem Niveau gewesen, wie jetzt gerade 4,3%. Da gibt es einen Faktor oder so eine Art Vola-Index für diese 10-jährigen Staatsanleihen. Ihr könnt sehen, der ist komplett durch die Decke gegangen. In den letzten Tagen, natürlich aufgrund des Iran-Krieges zwischen den USA, Israel etc. Das wundert natürlich überhaupt gar keinen. Das Problem daran ist einfach diese Bewegung, wie brutal schnell das alles nach oben gegangen ist. Und ich finde es unglaublich. Also 10-jährigen Staatsanleihen, ich hatte es ja letzte Woche schon gesagt, als wir uns hier trafen. Über 4,3% ist schlecht. Und jetzt habt ihr gesehen, das Tempo, mit dem es über diese Marke gegangen ist, auf das Niveau vom April 2025, war brutal. Puh, jetzt könnte man sagen, ein bisschen Glück gehabt, weil ich blende euch das mal hier ein, direkt parallel. Wir sehen hier die Ölpreisentwicklungen ganz live aktuell von CNBC. Die möchte ich euch nicht vorenthalten. Nicht, dass einer hinterher sagt, oh, der Dwayne, der ist immer so ein bisschen delayed. Mr. Dwayne too late. Nee, das möchte ich mir nicht geben. So, deswegen, also, ihr seht's, der Ölpreis kommt Gott sei Dank wieder ordentlich zurück. Richtung 90 Dollar waren wir gerade. Das ist ein klarer Rückgang und aufgrund der geopolitischen Situation natürlich auch klar, man lässt die Risikoprämie raus. Trotzdem, das Niveau ist hoch, die Volatilität brutal und die Lage fragile. Fragile! Ja, der zentrale Nervenpunkt, die Straße von Hormuz. 20% der weltweiten Ölversorgung laufen genau durch diesen Engpass. Und ich sag's mal so, solange diese Straße verlässlich offen bleibt, bleibt der Ölmarkt, solange sie nicht offen bleibt, bleibt der Ölmarkt ein echtes Problem. Trump hatte in diesen 48 Stunden Ultimatum, die er am Samstag gestellt hat, noch die Zerstörung iranischer Kraftwerke vor Augen und hatte Schaum vor dem Mund. Und ey Geist, dieses ständige Umschalten zwischen Drohung und Deeskalation, es ist doch exakt der Stoff, aus dem die nervösen Märkte gemacht sind. Und ich weiß nicht, wie ihr so schlaft, aber ich finde das nicht so cool. Gleichzeitig der Iran weiß genau, an welchem Punkt, an welcher Achillesferse unser Siegfried getroffen werden kann, mit welchem Speer. Und es braucht nur eine kleine Brunhilde und schon zack, pam, verminen von irgendwelchen Wasserstraßen. Ach, wir wünschen uns doch eigentlich alle Frieden und keinen fragilen Zwischenstand, aber den haben wir gerade aktuell. Naja, wenn wir uns mal angucken, warum auch Trump möglicherweise so ein bisschen ins Grübeln gekommen ist, dann sehen wir hier mal die Bedingungen und die Annahmen bezüglich der Midterm-Elections. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Demokraten einfach die Wahlen gewinnen, ist sehr, sehr hoch. Ja, mittlerweile geht der Markt davon aus und der Wähler vergisst nicht. Und jetzt mal ganz im Ernst, Guys, warum sollte der Wähler auch vergessen? Weil wenn wir uns mal angucken, wie die durchschnittlichen Benzinpreise an der Tankstelle sich entwickelt haben, ich habe das letzte Woche auch schon gesagt, da sind wir schon wieder gut dabei. In Kalifornien teilweise Preise über 6 $3 die Gallone. Ich meine, das Median hier mit $3,91 ist auch schon jenseits von Gut und Böse. Und das müsste man sich mal überlegen, weil, Geist, die USA sind Netto-Exporteur von Energie. Die brauchen das nicht. Und trotzdem wird die eigene Bevölkerung so gekniffen. Und Affordability, das ist doch das Thema in Amerika gewesen, die ganze Zeit. Ich weiß nicht, ob ihr Instagram habt und ob ihr irgendwie amerikanischen Seiten auch mal folgt. Also ich meine, jetzt mal völlig unabhängig von der Couleur, ob Fox News oder was auch immer, MSNBC, ja, um diese bei. Aber da stehen Leute, flennen und sagen, ja, das nächste Mal, wenn eine Rechnung kommt, dann bin ich wieder pleite. Die Leute sind fertig. Der Durchschnittsamerikaner, der kann nicht mehr. Affordability ist tot. Was bedeutet das? Der Druck auf Trump wird natürlich immer größer und auf die Unternehmen und auf die Marge und alles. Es hängt zusammen. Deswegen wäre doch einfach mal das Gebot der Stunde Deeskalation. Und die Leute, die schreiben, ich lese es ja in den Kommentaren in der Community auch, die schreiben, ja, Donald Trump hat einen riesenguten Plan und irgendwann werden wir den verstehen. Und dann frage ich auch manchmal, wie ist denn der Plan? Kann mir den mal jemand erklären? Aber so richtig bin ich noch nicht happy. Also ihr könnt mir gerne auch Mails schreiben, patrick@patrickduane.com, was ihr glaubt, was der große Plan ist. Ich lese mir das auch wirklich 3-4 Seiten durch. Ja, ich meine, wir haben es gerade gesehen, das Risiko ist eigentlich ja gar kein militärischer Schlagabtausch. Den haben die Amerikaner, finde ich, jetzt schon gewonnen fast. Ja, also was auch immer gewinnen heißt. Aber diese Zweitrundeneffekte, Inflation, höhere Transportkosten, Margendruck bei den Unternehmen, Unternehmen in Asien und Europa sind richtig am Ärmel und so weiter. Und dann Goldman Sachs, die natürlich in dieser Gemengelage bei einem Brennpreis von jetzt $110 für März und April ungefähr $98 natürlich sagen, ey Leute, das ist alles zu viel und wird sich massiv in die Gewinne der Unternehmen im S&P und in der Technologiebörse Nasdaq bohren. Und ich bin gespannt, ich habe jetzt keinen aktualisierten Chart, aber vor heute, bevor es jetzt nach oben gegangen war, war das die charttechnische Realität im Nasdaq 100. Und nochmal, im letzten Jahr, Liberation Day, war ein anderes Szenario. Sind wir quasi runtergelaufen, haben charttechnisch die 200-Tage-Linie verletzt, nachhaltig, das haben wir letzte Woche am Freitag auch gemacht. Dann sind wir nach oben gelaufen und dann ging es 10-15% nach unten. Das ist das Szenario und ganz ehrlich, mich würde es nicht wundern, wenn wir was Ähnliches auch jetzt möglicherweise sehen. Goldman Sachs hat nochmal angemerkt, das Hoch beim Öl seit 2008 war bei $147 und man ist aufgrund dieser fragilen Situation einfach alarmiert. Die Reserven wurden ja bereits, die amerikanischen Ölreserven, angezapft. Und solange die Hormuz-Thematik nicht geklärt ist und eben die Produktionsstätten in Katar, im Oman, wo auch immer auf diesem Planeten, in diesen 11 Ländern im Nahen und Mittleren Osten, solange die Produktionen nicht repariert sind, also die Reihenfolge muss sein, Kampfhandlungen müssen ausgesetzt werden. Man muss an den Verhandlungstisch kommen. Es muss einen Waffenstillstand geben. Und dann braucht man tatsächlich eine verlässliche Perspektive. Was kann wie in welcher Zeit repariert werden, zu welchen Konditionen etc. Ich meine, es ist unglaublich. Bis dahin kann man wahrscheinlich über andere Länder, Regionen Dinge ausgleichen, vor allen Dingen uns in Europa. Wir beziehen ja gar nicht so unendlich viel aus der Öl aus der Region. Aber es ist natürlich die Gesamtgemengelage historisch. Historisch. Kann man nicht anders sagen. Tut mir leid, ich so ein bisschen, aber ich bin auch so ein bisschen volatil. Bisschen volatil, ja? Wie die Börse heute, weil ich das echt, ich finde es krass. Ich finde es krass, was da alles passiert. Die spannende Frage ist jetzt, ob das, was wir in Erholung sehen, eine tragfähige Erholung ist oder nur eine technische Gegenbewegung. Der Blick auf Sentiment beim Fear and Greed könnte vielleicht einen ersten Aufschluss darüber geben, wie sehr wir unterwegs sind. Wir waren gestern noch bei 12, beziehungsweise vorbörslich. Jetzt sind wir aktuell bei 16 und wir lagen vor einer Woche noch bei 36. Die Anleger sind also klar im Absicherungsmodus. Und ich weiß nicht, ob ihr so richtig genau wisst, wie dieser Fear and Greed Indikator eigentlich funktioniert und wie er sich zusammensetzt. Ich werde das euch mal so ein bisschen erklären. Wenn man zu defensiv unterwegs ist und plötzlich kommt eine Entspannung, dann müssen natürlich Shorts eingedeckt werden und Absicherungen zurückgenommen werden. Und in so einem Bereich sind wir jetzt, wo man quasi sieht, dass der Angst- und Gier-Index auf zu ängstlich gestellt ist. 12 ist ja noch schlechter. Wir waren im April letzten Jahres bei 4. Aktuell sind wir bei 16. Und aus dieser Angst können halt Rallies entstehen. Aber extreme Angstgeist ist jetzt auch kein Kaufsignal auf Knopfdruck. Ja? Es zeigt nur, wie nervös eigentlich der Markt ist. Denn abseits des Iran-Themas gab es am Wochenende ja unabhängig davon noch weitere wichtige Punkte, die nicht unwichtig sind. Ne? Der US-Konsument bekommt wohl weniger Rückenwind als politisch erstmal verkauft von den Steuergutschriften. Denn diese Rückerstattungen, die Donald Trump ja groß noch angekündigt hat mit seinem Steuergesetz, One Big Beautiful Bill, sind wohl doch deutlich kleiner. Und was bedeutet das? Naja, statt Konsumturbo könnte es möglicherweise in Konsumflaute sich bemerkbar machen. Im M&A-Bereich in den USA gibt es einen politischen Risikoaufschlag. Genehmigungen hängen offenbar immer stärker von politischen Beziehungen ab. Das erhöht die Unsicherheit, die Spread und die Exekutionsrisiken. Was will ich damit sagen? Hast du einen guten Draht zu Donald Trump und zur Kushner-Familie, Schwiegersohn und Co., dann kann es sein, dass dein Deal durchgeht. Wir haben das gesehen bei T-Mobile US. Wir haben das gesehen bei Unternehmen, die ihre Vielfältigkeitsagenda zurückgenommen haben. Jetzt kann man ja moralisch, ethisch der Meinung sein, oh Gott, ja, mir war das eh alles ein bisschen zu Vogue, in Anführungszeichen. So, und wenn man dann genau hinguckt und dann feststellt, naja, eigentlich war es gar nicht so schlecht, aber es war zu viel, zu zentrales Thema und ich interessiere mich hier für Wirtschaft. Geschenkt. Aber das Problem daran ist natürlich, wenn das in die andere Seite backlasht und dann du nur noch einen Deal hinbekommst, wenn du machst, was die wollen. Und die machen es halt eben nicht basierend auf Gesetzen, sondern basierend auf, was die gut finden. Es ist halt schwierig. Und ich habe das ja hier so gebetsmühlenartig an anderer Stelle schon immer wieder gesagt. Wenn persönliche Beziehungen dein Geschäft ausmachen, kannst du als seriöses Unternehmen, als globaler Player, dich nicht darauf verlassen. Und deswegen gehen so wenig Unternehmen oder weniger Unternehmen, als man denkt, zurück oder in die USA, obwohl sie das eigentlich wollten, weil das Narrativ von der geringeren Ausgaben von Energie ja ein ganz wichtiger Faktor wird. Und es war ja viel weniger Bürokratie. Und jetzt stellen wir fest, so preisgünstiger ist es nicht und so weniger bürokratisch auch nicht. Außerdem ist es ziemlich unsicher und man muss Leute kennen. Wenn ich da keinen kenne, ist blöd mit Geschäft machen. Kann mein Produkt gut sein, hilft aber nicht. So, drittens Shutdown-Risiken. Der 43-Tage-Shutdown, immer noch Teil-Shutdown und die Lage an den US-Flughäfen wird immer noch selbst zum politischen Thema. Die Reibung im Reiseverkehr ist zwar kein Riesenthema für den Gesamtmarkt, aber ein Belastungsfaktor für Airlines und eben den Travel-Komplex, also Reisen. Wir sehen dementsprechend auch Downgrades in dem Sektor. Viertens, die Ukraine meldet einige der größten militärischen Erfolge seit Jahren, offenbar auch deswegen, und damit sind wir bei der Geopolitik, weil die russischen Truppen keinen Zugriff mehr auf Starlink hatten. Das unterstreicht doch nochmal, wie wichtig Satellitenkommunikation, Defense-Software und Dual-Use-Tech inzwischen geworden sind. Geist, das sind alles weltumspannende Themen. Die internationale Makrolage passt gut dazu, denn die Bank of Japan könnte möglicherweise schon nächsten Monat hawkischer werden müssen wegen der aktuellen Lage. Man vereinbart jetzt dritte Jahr in Folge Lohnsteigerung von über 5%. China verkauft sich derweil als Insel der Stabilität. Südkorea nominiert mit Shiwang Song vom BIS einen geldpolitisch sehr glaubwürdigen Kandidaten für die Notenbankspitze. All das sind Faktoren auf den globalen Kapitalmärkten. Und bei den Unternehmensnews sieht es auch nicht anders aus. Denn im Tech-Sektor bleibt KI das dominante Narrativ auf der einen Seite, aber auch da Fragilität. Apple schlägt sich noch ganz gut. Gleich steht man dort mehrfach im Fokus, denn Bloomberg berichtet, dass John Turner als möglicher CEO-Nachfolger an Gewicht gewinnt. Analystenseitig bleibt das Bild dementsprechend konstruktiv. Die Bank of Japan beispielsweise senkt zwar das Kursziel leicht auf $320, bleibt aber bei Kaufen. Erwartet wird nämlich ein gestaffelter Launch-Zyklus, also ein Foldable iPhone und Pro-Modelle im September 2026, Basismodelle R und E-Modelle eher im Frühjahr 2027. Die Analysten von Morgan Stanley bleiben mit Übergewichten und Kursziel $315 am Markt. Man sieht Marktanteilsgewinne, hat Apple selber gesagt, durchschnittliche Preise, die stark verbesserten Switching Rates und 27% der iPhone-Nutzer zeigen bereits jetzt zu Umfragen starkes Interesse an sogenannten Foldables. Bei AMD profitiert man von anhaltender KI-Nachfrage. Das koreanische Startup Upstage verhandelt offenbar über den Kauf von rund 10.000 KI-Prozessoren. Bam, das ist mal eine Menge. Alphabet Google. Da muss man gleichzeitig nach Europa schauen, denn die EU arbeitet an einer Entscheidung, ob Google möglicherweise gegen den digitales Wettbewerbsrechts verstößt, den DSA. Meta-Plattform denkt bereits den nächsten Produktivitätsschub anzustoßen, denn jeder Mitarbeiter soll langfristig einen eigenen KI-Agenten bekommen. Und OpenAI bleibt eine der ganz großen Stories ohne Börsennotiz. Es gibt nämlich Fusionsgespräche mit Helion, etwas mehr Kostendisziplin bei Rechenzentren. Und die Mitarbeiterzahl soll Richtung 8.000 sich entwickeln, von aktuell 4.500 bis Ende 2027. Bei einer Sache, Jensen Huang, weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, neulich im Interview, hat gesagt, ein Tech-Engineer, der ein Grundgehalt von $500,000 hat, der nicht mindestens im Äquivalent von $250,000 Tokens im Jahr benutzt, sondern weniger, hat seinen Job nicht verstanden. Und genau darauf läuft es hinaus, und das hatte ich letzte Woche schon ein bisschen angedeutet, AI-Agenten sind das nächste Ding und du musst einfach in der Entwicklung bleiben. Ja? Wenn du einer von denen bist, warum sagt Jensen Huang das? Weil er sagt, das Ding muss natürlich aus sich selbst heraus auch sich beschleunigen und entwickeln und du kannst es nicht nur irgendwie als Story den Leuten verkaufen, du musst das leben. Das ist so ein bisschen wie früher, als die Leute, die beim Automobilhersteller gearbeitet haben, auch das Auto selber fahren konnten, als das preislich noch möglich war. Also der Mann, der bei Metze gearbeitet hat, hat auch seinen 200er E persönlich noch fahren können und sich zwar den wahrscheinlich vom Mund abgespart, aber dann mit dazu beigetragen. Das hat Jensen Huang verstanden. Mal gucken, wann Mercedes das wieder versteht, aber ich glaube, das wird nichts werden. Anyway, ist ja auch nur eine kleine Analogie und ich bin halt ein Autofreund, wenn ich ehrlich bin. Wir sind halt nun mal das Land der Automobile. Bei Synopsys hat der aktivistische Investor Elliott seine Ziele in Richtung mehr Profitabilität nochmals dick unterstrichen. Im Finanzsektor sind drei Sachen heute wichtig. Blackstone sieht bei BCRED im Februar den ersten Monatsverlust seit über 3 Jahren, minus 0,4%. Fannie Mae, Freddie Mac fahren die Mortgage-Backed Securities-Käufe hoch, um Hypothekenzinsen zu stabilisieren. Die waren über 6,5%. Und Tokio Marine hat eine Partnerschaft mit Berkshire Hathaway bekannt gegeben. Man verkauft 2,5% Aktienanteile an Berkshire. Bei den Analysten zum Ende dieser Opening Bell noch ein paar coole Hinweise. Die Bank of America hebt das Kursziel für Novartis von $163 auf $178. Kaufeinstufung bei. Mehrere Pipeline-Kandidaten. Bei Darden Restaurants, nachdem letzte Woche Zahlen über die Ticker liefen, hat die Bank of America das Kursziel von $262 auf $272 erhöht. Man erwartet 3,9% Same-Store-Sales-Wachstum statt 3,1%. Die Rohstoffinflation sieht die Bank an, allerdings auch nur bei 3,5% statt 4%. Bei Uber, letzte Woche auch im Rahmen der GTC spannend. Die City ist positiv, denn Uber könnte möglicherweise bis 2029 der größte Vermittler von autonomen Fahrten sein. Bei AT&T hat die City das Kursziel auf 31,50 angehoben, Kaufempfehlung ausgesprochen, aufgrund von besserer Preisdisziplin und einem besseren Sentiment für die Quartal 1-Zahlen. So, was haben wir noch? 22 Minuten und 30 Sekunden sind rum. Wir haben noch ein paar Analysten. Goldman, AT&T, JP Morgan. JP Morgan hat das Kursziel nach oben genommen bei der Bank of America. Goldman Sachs hat die Kursziele von unterschiedlichen Banken nach oben genommen. Bei Wells Fargo ist man mit $109 unterwegs, bei Morgan Stanley mit $272. Bei MongoDB haben die Analysten von Mizuho die Aktie hochgenommen auf Outperform von zuvor neutral, das Kursziel von $290 auf $325 angehoben. Jedem, der die Aktie hat und in den letzten Tagen gelitten hat, tut das natürlich gut. Denn man gewinnt 60% an Neukunden und hat ein Net Revenue Retention von 118%. Das Personal steigt auch um 23%, so die Erwartung von Mizuho. Das ist effizientes Wachstum. Das ist das, was der Markt sehen will bei MongoDB. Morgan Stanley hebt das Kursziel von Cheniere Energy. Gleichzeitig hebt man das Rating an von Equibait auf Overweight, Kursziel jetzt $72. Hintergrund sind Schäden an der LNG-Anlage in Katar und damit steigende Gaspreisrisiken. Diese Woche kommen Carnival mit Zahlen. Susquehanna nutzt das, um das Kursziel von $40 auf $30 zu senken, bleibt aber insgesamt positiv. Das Problem, wen wundert, höhere Treibstoffkosten. Bei Amazon hat TD Cowen die Aktie weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel von $300 in der Watchlist. Man hat die Schätzungen, was AWS betrifft, aber angehoben. 165 Milliarden Dollar Umsatz allein im Jahr 2026 ist gleichbedeutend mit einem Plus von 28%. Bis 2027 soll dieser Umsatz weiter steigen und die KI-Welle rollt also weiter, wenn auch relativ teuer. Und last but not least, wer von euch hatte früher als Jugendlicher auch eine 501 und einen richtigen Knack? Büt, ihr wisst schon. Levi Strauss, da haben sich Analysten von Wells Fargo gemeldet. Sie bestätigen ihre Einschätzung mit Übergewichten, heben die Schätzungen an und setzen die Aktie auf ihre Top-Pick-Liste. So, wir sehen diese Woche noch Zahlen von KB Home am Dienstag nachbörslich unter anderem. Erwartet wird ein Gewinn von 55 Cent und ein Umsatz von 1,1 Milliarde. Chewy kommt am Mittwoch mit Zahlen und Umsatz und so weiter. Paychecks ebenfalls. Wer kommt noch? Paychecks, genau. Also es ist eine Menge los und wir müssen jetzt sowieso erstmal einordnen, was der Markt aus diesem ganzen gestörten Kram macht. Der Dow aktuell 46.307 Zähler, Palantir plus 5,4%, Oblovin plus 5,2% und Synapsis plus 4%. Ja, und es ist ein bisschen, wie ich es letzte Woche sagte, Supermicro minus 30 und nachbörslich nochmal minus 4. Wir fassen zusammen. Trump rudert zurück. Für den Moment reicht das. Aber was passiert wirklich und wie sehen Ihnen die Inflationsängste der letzten Tage und drei Wochen ehrlicherweise ab? Keine Entwarnung. Hormuz bleibt der neuralgische Punkt, die Achillesferse unseres amerikanischen Siegfried. Und die Frage wird sein, wie ist die militärische Lage auf beiden Seiten, nachdem beiden Seiten auch die Munition auszugehen scheint und damit insgesamt global die Spannungen auch nicht kleiner werden. Wir sehen uns heute Abend wieder zu einer sehr wahrscheinlich super spannenden Closing Bell, weil bis dahin hat Trump die Möglichkeit, noch dreimal zurückzurudern und dreimal Attacke zu brüllen. Ob er das macht und was sonst noch wichtig ist, ich bin gespannt. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen guten Handelstag, bleibt sauber und lasst euch den Spaß nicht verderben an der Wall Street, an der Börse. Ja, und kommentiert natürlich fleißig, das ist wichtig. Bis dann, macht's gut, Freunde. Ciao, ciao. Euer Patrick Duane.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.